Stubbs-Welt hat man sicherlich schon gehört, ist eines der bekannteren JavaScript-Frameworks, so in diesem React, Angular, Vue-Universum.
Der Code, den man schreibt, der beschränkt sich da wirklich auf das Wesentliche. Also wenn ich einen State deklariere, dann kriege ich einfach die Variable, die ich deklariere, zurück und sozusagen habe keinen Wrapper drumherum, irgendwie Punkt Value, oder ich muss irgendeinen Setter aufrufen, um da State zu aktualisieren. Und dadurch ist das Schreiben von Komponenten außerordentlich deklarativ und intuitiv. Mittlerweile nutzen auch deutsche Magazine wie der Spiegel, nutzen auch Svelte. Also es ist sehr weit verbreitet in dem Bereich.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, Next Level Hosting für deine Projekte. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann sowas Langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Mittwalds hochperformantes Cloud-Hosting ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern, und Mittwald hat mit MStudio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal ehrlich unter uns Nerds. Sachen anklicken? In einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei Mittwald gibt's die MStudio CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch entsprechend automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Mittwald die optimale Developer-Experience, wenn's ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu mittwald.de/workingdraft. Denn da wartet auf euch, exklusiv als Hörer von Working Draft, das Angebot, den Tarif Pro Space für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Das war nochmal mittwald.de/workingdraft. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Revision 619. Wir sind heute zu zweit und aus dem Team bin nur ich da, der Shep, und das bedeutet, wir haben einen Gast, und das ist der Simon. Hallo Simon.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Die Hörerinnen sehen schon, es geht heute um Svelte, und warum wir dich eingeladen haben, wirst du hoffentlich gleich erzählen. Sag mal, wer bist du denn?
Ja, ich bin Simon. Mein GitHub-Handle ist dumdidum, so bin ich auch auf Twitter zu finden, nur ein Unterstrich hinten noch, weil dumdidum war schon vergeben. Ich bin Svelte-Maintainer, insofern passt das ja, dass ich zu einem Thema Svelte eingeladen bin. Genau, ich arbeite bei Vercel und bin dort ja Vollzeit am Svelte-Maintain.
Cool. Wer, wenn nicht du oder Rich Harris, wäre geeigneter, um ihn einzuladen oder sie, um über Svelte zu sprechen? Und es gibt auch einen Anlass, gerade jetzt über Svelte zu sprechen, nämlich, dass die Version 5 ansteht.
Genau.
Release ist ja, glaube ich, noch nicht. Aber ihr habt, glaube ich, den Release-Candidate schon dafür.
Genau, wir haben den Release-Candidate jetzt.
Also es ist quasi also wirklich ganz kurz davor. Und genau, mit dem kleinen Delay, den wir immer zwischen Aufnahme und Release haben. Wer weiß, vielleicht ist es dann ja auch schon raus. Genau. Ich glaube, Svelte hat man sicherlich schon gehört, ist eines der bekannteren JavaScript-Frameworks, so in diesem React, Angular, Vue-Universum. Aber vielleicht können wir trotzdem einleitend mal kurz erzählen, was so der, vielleicht so, dass die Alleinstellungsmerkmale von Svelte sind, warum man eben vielleicht zu Svelte greifen würde, anstatt zu den anderen dreien, die ich jetzt erwähnt hatte.
Genau, also was Svelte so besonders macht, würde ich sagen, ist seine Zugänglichkeit und mit wie wenig Syntax man im Normalfall da auskommt. Also Svelte hält sozusagen die Developer Experience, die wird da sehr groß geschrieben. Der Code, den man schreibt, der beschränkt sich da wirklich auf das Wesentliche. Also wenn ich einen State deklariere, dann kriege ich einfach die Variable, die ich deklariere, zurück und sozusagen habe keinen Wrapper drumherum, irgendwie Punkt Value, oder ich muss irgendeinen Setter aufrufen, um da State zu aktualisieren. Und dadurch ist das Schreiben von Komponenten außerordentlich deklarativ und intuitiv. Und das Ganze setzt sich auch im Template fort. Wir haben so eine kleine Mikrosyntax. Also Svelte ist sozusagen HTML first. Und auf HTML drauf aufbauend haben wir eben drumherum noch diese sehr intuitive, zugängliche Mikrosyntax. Dadurch geht das Ganze eben sehr leicht von der Hand. Svelte ist im Single-File-Component-Format geschrieben, also ähnlich wie Vue.js hat man seinen Script-Tag, man hat seinen HTML und man hat seinen Style-Tag. alles je nachdem, ob man Zeit braucht oder nicht, je nach Komponente, und dann kann man dort eben loslegen und reinschreiben. Genau. Und das Ganze ist natürlich auch entsprechend schnell und die Bundle Size ist klein. Gerade für so kleine Widgets wird Svelte gerne benutzt. Also es skaliert sehr gut nach unten. Mit Svelte 5 wird es auch nach oben sehr, sehr gut skalieren. Da gibt es momentan, würde ich sagen, so ein paar Sachen, wo es an seine Grenzen stößt, aber die haben wir mit Svelte 5 aus dem Weg geräumt, sage ich mal. Mhm.
Ja, Svelte kommt ja, glaube ich, ursprünglich aus dem Datenjournalismus. Als der Rich Harris noch bei der New York Times, glaube ich, gearbeitet hat, hat er das entwickelt, um da die, glaube ich, die Daten, so diese interaktiven Datenvisualisierungs-Widgets mit zu programmieren.
Das ist richtig. Also Svelte bringt schon sehr viel mit. Also Svelte ist einerseits, kann sehr klein werden von der Kompilierung her, aber es ist sehr viel Batteries included. Unter anderem eben Animationen und Übergänge, also wenn was reinfaden soll, was neu in den DOM reinkommt oder rausrotieren soll, wenn es aus dem DOM verschwindet. Und gerade bei diesen Transitionen, Animationen, da merkt man schon die Ursprünge stark von Svelte, eben der Datenjournalismus, wo eben dieses ich bewege Pixel auf dem Screen und die Übergänge sehen schön aus, ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Und diese Wurzeln, die sind sehr stark und das hat sich mittlerweile dadurch fast zu so einem Standard im Datenjournalismus entwickelt. Da nutzen ganz viele Newsrooms mittlerweile Svelte. Also Rich Harris hat ja beim Guardian angefangen, also die nutzen noch Svelte. Dann ist er zu New York Times gewechselt, die nutzen auch Svelte ganz viel. Mittlerweile nutzen auch deutsche Magazine wie der Spiegel, nutzen auch Svelte. Also es ist sehr weit verbreitet in dem Bereich.
Ist quasi so wie Python und R, glaube ich, für die Datenerhebung. So ist Svelte der Standard für die Datenvisualisierung im Web mittlerweile.
Könnte man so sagen.
Genau, und es ist ja auch, du hast es gesagt, also die bisherigen Versionen, die skalierten super nach unten, was natürlich auch total sinnvoll ist, wenn man so einen Widget-Ansatz hat, also so ein quasi das einbettet in einen anderen Kontext, dass das eben nicht zu schwergewichtig ist. Und da ist ja, glaube ich, so ein bisschen auch die Geheimrezeptur von Svelte, dass da keine Runtime geschippt wird, die dann den Code, den man geschrieben hat, ausführt oder der Code die Runtime sozusagen steuert, sondern das alles wird quasi wegkompiliert zu einem getree-shaken Code, kann man sagen. Ist das richtig?
Das stimmt. Als Svelte damals 2019 Version 3 rauskam, da war das mit diesem sehr zentralen Compiler-Ansatz wirklich schon ein Alleinstellungsmerkmal von Svelte, würde ich sagen. Mittlerweile ist es das nicht mehr, weil wirklich viele in diese Richtung gehen. Ein Compiler ist eine gute Sache. Ironischerweise, wir gehen in Svelte 5 so ein bisschen in die andere Richtung, dass wir sagen, okay, so eine Runtime, so eine kleine Runtime, die ist eigentlich gar nicht so schlecht und die hilft uns auch besser zu skalieren. Also so gesehen, in Svelte eine Runtime, es gab schon immer eine Runtime, aber die war halt wirklich super, super, super klein. Und die war quasi nicht vorhanden, wenn man so eine Hello World-Applikation geschrieben hat. Und wie du sagst, entsprechend, der Compiler hat aus dem deklarativen Code, den man geschrieben hat, jagt es einmal durch den Compiler und daraus wird dann sehr imperativer JavaScript-Code. Und der hat unter Nutzung einer sehr kleinen Runtime in Svelte 3 und 4 eben sehr imperativen guten Code geschrieben, der auch sehr performant in den meisten Fällen ist, aber der doch pro Komponente teilweise etwas größer ist, als er sein könnte. Mhm. Und um da schon mal vorwegzunehmen, so ein bisschen den Bogen Richtung Svelte 5, worüber wir bestimmt noch reden werden, zu schlagen. In Svelte 5 haben wir da gesagt, okay, wir gehen ein bisschen mehr Richtung Runtime, aber dafür ist dann der Output pro Komponente sehr viel kleiner. Das heißt, es gibt so eine Art Inflection Point, ab dem eine Svelte 5 Applikation dann tatsächlich kleiner ist als eine Svelte 4 Applikation. Also schon ab einer Handvoll von Komponenten ist das der Fall, weil eben der Output pro Komponente besser ist und dadurch skaliert das Ganze besser.
Ja, genau, das wäre auch die nächste Frage, also die du jetzt schon so ein bisschen angerissen hast. Ich habe auch mit Svelte gearbeitet. Wir haben hier auch so ein, wir spielen hier immer mal wieder Webtechnologie-Glücksrad. Das ist so, im Prinzip, wir haben so einen Zufallsgenerator, der speist sich aus den MDN-Daten und der wühlt da immer drin rum und wirft dann irgendein technisches Topic aus und dann reden wir darüber. Also und versuchen irgendwie alles zusammenzukratzen an Sachen, die wir darüber irgendwie erzählen können und wissen. Und das Ding ist eben auch in Svelte gebaut. Und ich hatte eigentlich nie das Gefühl, so, ja, irgendwie irgendwas passt mir nicht. Also insofern eben die Frage, was war der Anlass, an einer neuen Major Release zu arbeiten? Und einen Grund hast du gerade genannt, wahrscheinlich, dass ihr einfach Feedback bekommen habt von Menschen, die an größeren Projekten gearbeitet haben und da dann sozusagen die Svelte mit seinem Konzept ein bisschen schlechter abgeschnitten ist als vielleicht andere Frameworks.
Ja, also da sind so eine Reihe von Faktoren, die da reingespielt haben in die neue Version. Erstmal überhaupt wurde uns das Ganze nur ermöglicht dadurch, dass wir jetzt wirklich großes Vertrauen in das Weiterbestehen von Svelte haben. Wir haben jetzt ja mittlerweile 3 Leute, die Vollzeit angestellt sind von Vessel, Rich Harris, den Erfinder, Dominic Ganaway und mich. Und daneben haben wir noch eine ganze Reihe von Maintainern, die in ihrer Freizeit daran arbeiten. Einige verdienen auch Geld mit Consulting und können eben das Geld durch Consulting mit Svelte verdienen und sehen dadurch beide Seiten. Und daneben haben wir natürlich eine Community, die immer weiter wächst, die super freundlich zueinander ist und es ist echt toll zu sehen. Und dadurch hatten wir jetzt eben diese Zuversicht in die Zukunft und gleichzeitig auch sozusagen das Backing zu sagen, hey, wir machen jetzt nicht nur inkrementelle Änderungen, sondern wir schauen uns das Ganze mal holistisch an. Was hat gut funktioniert, was nicht? Und haben uns dann eben zusammengesetzt, sind die ganzen Issues vom GitHub-Tracker durchgegangen, haben mit verschiedenen Leuten geredet, im Maintainer-Team, was hat bei denen gut funktioniert. Und gleichzeitig war uns klar, wir wollen den Svelte-Spirit nicht verlieren. Also wir hatten auch Sachen, wo klar war, das soll sich nicht ändern. Und dann sind wir halt durchgegangen und haben wirklich eine ganze Reihe von Sachen gebrainstormt. Also wir hatten, glaube ich, insgesamt über 50 verschiedene Vorschläge, was man so machen könnte, was man ändern könnte, haben die teilweise theoretisch durchdacht, haben die teilweise animplementiert und dann wieder verworfen, um dann letztendlich zu sehen, okay, was sind eigentlich die Sachen, die wir wirklich ändern wollen, was sind die Sachen, die eigentlich gut funktionieren, die, wenn wir sie ändern würden, schlechter werden würden und uns dadurch eben auch daran getastet an die nächste Version. Und das Ergebnis davon ist eben die neue API und das, also wir können ja jetzt gleich mal auf die einzelnen Aspekte näher eingehen und dann kann ich auch zu den einzelnen Aspekten sagen, aus welchen Gründen wir das geändert haben.
Ja, das wäre super.
Weil ich glaube, sonst rede ich hier gleich noch eine Viertelstunde unterbrochen.
Genau. Und habt ihr das, ihr habt das wahrscheinlich als Gesamtes oder mit der Community zusammen gemacht? Habt ihr das irgendwie, oder habt ihr ein Offsite gemacht? Wie habt ihr das gemacht, so einfach so Interesse halber?
Wir haben das intern im Maintainer-Team gemacht. Also das meiste Brainstorming ist zwischen uns 3 Vollzeit-Maintainern passiert, einfach dadurch, dass wir natürlich die meiste Zeit dafür hatten. Und wir haben dann den anderen Maintainern immer über interne GitHub-Discussions eben Updates gegeben. Darüber wurde diskutiert. Wir haben tatsächlich in der Anfangsphase das der Community noch nicht erzählt. Einfach aus dem Grund, dass wir schon sehr viele Leute waren, die sehr, sehr verschiedene Meinungen reingegeben haben und wir schon das Gefühl hatten, wir haben ein ganz gutes Meinungsspektrum schon. Und zu viele Köche verderben den Brei und gleichzeitig.
Ja, beziehungsweise ist dieses, wir wissen ja, dass das noch nicht ausgegoren ist, ne? Also wenn man schon zu früh Feedback kriegt, wenn man eigentlich noch gar nicht bereit ist dafür, ne?
Genau, also es hätte, glaube ich, auch sehr viel Verunsicherung geschafft, von wegen, hey, guck mal, wir wollen irgendwas ändern. Wir wissen selbst noch nicht, was. Hier sind 50 Vorschläge. Einer teilweise verrückter als der andere. Und dann würden die Leute, glaube ich, am Rad drehen. Also ich meine, intern sind die Maintainer teilweise auch am Rad gedreht, ob der ganzen Vorschläge. Und insofern, da wollten wir sozusagen das Brainstorming so frei gestalten wie möglich, ungestört, um dann da eine erste Version zu finden.
Ich glaube, das bekannteste neue Paradigma, würde ich sagen, das ihr eingeführt habt, sind die Runes, wo man vielleicht denken könnte, hey, das ist sozusagen eure Art, quasi in der Svelte-eigenen nordischen Sprache zu sagen, dass ihr jetzt auch Signals verwendet. Aber das ist ja nicht, also das trifft es ja nicht. Also es ist schon mehr als das. Ich habe das gesehen, und wenn ich das vergleiche mit, wie man in Svelte 3 oder 4, ich glaube, da sind sie sich relativ ähnlich, quasi Variablen definiert hat und computed Variablen und so, dann, also dass die mit den Runes, die ersetzen das, diese alte Methodik, und ich finde sie erstmal, oder sie erscheint mir komplizierter, aber ich glaube, ich habe verstanden, dass diese Runes auch ein Weg raus sind daraus, dass man irgendwann bei großen Svelte-Projekten Probleme hat, sozusagen mit seiner Architektur, korrekt?
Genau, also Runes sind quasi Compiler-Instruktionen, ganz, ich sag mal, nüchtern formuliert. Wir haben sie Runes genannt, weil Svelte ist ja auch immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Und Rich Harris hat dann ein Spiel auf seiner VR gespielt, da ist er irgendwie so ein Viking-Drummer und haut auf Runen rum. Und dann dachte er irgendwie, ja, Runes, ja, das könnte doch ein Name sein, weil sozusagen so ein magisches Symbol, Svelte ist immer so ein bisschen damit verbunden, schon so, dass es so ein bisschen magisch erscheint, und dann wirkte das irgendwie wie ein ganz guter Name für die API mit dem Augenzwinkern. Aber ja, syntaktisch sehen Runes aus wie Funktionen, die mit einem Dollarzeichen starten. Die sind aber nicht wirklich Funktionen, sondern sie sind eben Compiler-Instruktionen, die dann dem Compiler sagen, okay, diese Variable ist auf die ein oder andere Weise besonders. Also zum Beispiel $state sagt einfach nur, diese Variable ist jetzt reaktiv, und wenn die sich aktualisiert, dann aktualisiere auch das Template. Mhm. Genau, $derived ist quasi eine Ableitung, also wie eine Berechnung in der Excel-Zelle. Immer wenn sich was von den Abhängigkeiten ändert, dann wird die neu berechnet. Also der Klassiker ist so dieses, okay, count ist $state, und dann haben wir double, das ist derived von count mal 2. Mhm.
Genau, und mein, jetzt komme ja wieder ich und würde sagen, also du hast ja gesagt, das sind im Prinzip eigentlich, sind das nur Hints für euren Compiler, die im Gewand einer Funktion daherkommen, aber die sind dann am Ende, werden die als solche gar nicht ausgeführt, sondern das wird dann zu was ganz anderem wegkompiliert, und gab es ja vorher auch schon, da war ja, im Grunde kann man sagen, war dann nicht jede Variable reaktiv?
Genau, also vorher war es so, dass Svelte Reaktivität, ich würde sagen, ein Stück impliziter war. Jede Variablendeklaration, die im Top-Level einer Komponente war, die war implizit reaktiv. Das heißt, ich konnte schreiben, let count equals zero, und dann war klar, okay, wenn es auf dem Top-Level einer Komponente ist und im Template irgendwie referenziert wird und geupdatet wird, dann ist die reaktiv. Und Svelte hat das eben durch statische Analyse rausgefunden.
Mhm. Genau, dann hattet ihr ja noch dieses quasi die JavaScript-Labels sozusagen zweckentfremdet auch als Marker für diese Derived-Variablen, die sozusagen sich dynamisch neu berechnen, wenn Bestandteile aus dieser Berechnung sich verändern, also eben dieses Count genau, mal 2 also, und so. Genau, ihr hattet das im Grunde vorher schon. Also
genau, also es sieht syntaktisch erstmal vielleicht anders aus, aber eigentlich hat sich da wirklich sehr wenig verändert inhaltlich. Also es sind wirklich reine syntaktische Änderungen. Wenn ich vorher da stehen hatte, $:, double equals count times 2, dann steht da jetzt const double gleich $derived, count times 2. Also der Inhalt, ich habe double definiert als count mal 2, das bleibt genau gleich. Es ist nur das Drumherum, also entweder $colon zu $derived als Funktionsaufruf jetzt.
Und warum habt ihr nicht gesagt, okay, wir hatten ja vorher das schon, wir diese Dinge, also wenn die sich quasi untenrum nicht wirklich ändern, lassen wir die einfach von der Syntax so? Also war der Grund, dass ihr vielleicht gesagt habt, ihr möchtet alles so ein bisschen auf so ein vereinheitlichtes Schema ziehen? Und die andere Vermutung, die ich vielleicht noch hätte, ist, dass ihr gesagt habt, dadurch, dass alle Variablen, die im Top-Level definiert sind, implizit reaktiv sind, war das vielleicht irgendwie ein bisschen so zu viel Reaktivität, also mehr als man eigentlich überhaupt brauchte, weil einfach alles dann automatisch reaktiv war und mit diesem $state kann man dann wirklich als Autor eben nur einzelne Variablen als solches deklarieren und insgesamt ist dann weniger los.
Also es gab eine Reihe von Gründen. Das eine war, dass tatsächlich ein paar Leute gesagt haben, das Ganze ist mir zu implizit, das ist too much magic. Ich verstehe nicht so genau, was macht dieses $colon, weil man konnte es benutzen als eine Ableitung. Man konnte $colon aber auch irgendwie verstehen als Deklaration von einer reaktiven Variable, weil Svelte das halt mitgemacht hat. Man konnte $colon auch sehen als Seiteneffekt, also dass man da irgendwas im DOM aktualisiert. Also es konnte irgendwie alles und nichts sein und das hat das sehr doppeldeutig gemacht. Zum anderen war das Ganze, wie gesagt, nur auf der Top-Level-Ebene einer Komponente möglich zu benutzen. Das heißt, sobald du das irgendwie in der Funktion raus extrahieren wolltest, konntest du das alles gar nicht mehr benutzen. Also sobald du irgendwas Logik extrahieren wolltest, irgendwas Wiederverwendbares schreiben wolltest, dann war die ganze Magie dahin, sag ich mal. Und du musstest dann zu sehr viel imperativeren Mitteln greifen, zu den Stores. Stores sind quasi State-Container, die enthalten den aktuellen Zustand in irgendeiner Form. Und als Consumer muss man eine Subscribe-Methode aufrufen und dadurch erhält man den aktuellen Wert. Und der Producer muss diesen aktuellen Wert dann irgendwie mit Set oder Update oder so weiter reinschreiben. Und Svelte hat zwar eine sehr schöne Syntax dafür, so ein Store-Auto-Subscribe, indem man ein Dollarzeichen davor macht vor die Variable. Aber eben dieses Schreiben des Stores selbst, die war sehr imperativ. Und das heißt, sobald du irgendwie die Logik extrahieren wolltest, bist du raus aus dieser schönen let equals state, $colon-Magie und musstest das alles umschreiben in writable und derived store.
Okay, und da setzen jetzt die Runes an. Ne? Die kann man ja dann den Code, den man mit den Runes geschrieben hat, mit dem @state und mit dem @derived und so, den kann man eben nehmen und einfach extrahieren in eine externe Funktion, die man irgendwie überall benutzen kann, wenn man möchte. Und das funktioniert dann einfach und ist in dem Fall zwar in der Komponente wahrscheinlich so ein wenig aufwendiger, aber wenn man es vergleicht mit den Stores, deutlich weniger aufwendig.
Genau, also das ist so der große Selling Point jetzt. Die Reaktivität, die Svelte Magic, die wird jetzt universell, weil ich habe sie nicht mehr nur auf der Top-Ebene meiner Komponente, sondern ich kann sie in Funktionen extrahieren. Ich kann sie auch in JavaScript- oder TypeScript-Dateien auslagern und dort weiterverwenden und sozusagen alles in dieser einen Sprache schreiben. Ich muss nicht mehr switchen zu Stores und ich muss eben dieses Refactoring Richtung Stores auch nicht mehr betreiben.
Okay, verstanden. Ja, macht Sinn. Und du hattest ja vorhin auch gesagt, dieses $colon, das konnte man eben als Derived-Variable verstehen. Damit konnte man aber auch irgendwie Reaktivität auf Variablen einfach hervorrufen. Oder man konnte auch Effekte oder Side-Effekte damit auslösen. Und damit, da habt ihr auch aufgeräumt.
Genau, es war so die eierlegende Wollmilchsau.
Genau, bei Accident sozusagen.
Genau, also ja, bei Accident war es die eierlegende Wollmilchsau. Das hat das Ganze auch ein bisschen schwieriger gemacht. Es hat auch den Code eher, ich sag mal, es gab einfach nicht so viele Guardrails, es gab nicht so viele Planken und das hat dann doch eher dazu geführt, dass man vielleicht eher zu viel in eins mixt. Und jetzt durch diese etwas forciertere Trennung, wir haben Derived, wir haben Effects, vielleicht zum Schreiben muss man einen Ticken mehr nachdenken, aber leserlicher wird es dadurch. Und ich meine, wir lesen sehr viel mehr Code, als dass wir ihn schreiben. Und deswegen denke ich, ist es insgesamt ein Gewinn. Mhm.
Genau, diese Effects-Rune, die ist ja auch noch insofern ganz cool, als dass die ja also klar benennt, was eben der Anwendungsfall ist, im Gegensatz zu, das ist einer von vielen Anwendungsfällen von dem Dollar-Doppelpunkt, sondern ihr habt ja auch dieses, die wird immer ausgeführt, wenn eine Komponente gemountet wird. Also das kann man sich sozusagen in Zukunft sparen. Man kann auch das Aufräumen erledigt diese Runen auch, wenn ich das richtig verstanden habe, indem da eben eine Methode als Return rauskommt, eine Funktion.
Genau.
Und sie ist insofern auch noch ganz cool, als dass sie eben immer dann ausführt, wenn eine der Variablen, die in ihr irgendwie eine Rolle spielen, glaube ich, sich ändern, richtig?
Genau, also dieses, um zum Beispiel auseinanderzudröseln, also Dolly-Effekt halt ist auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber einfach nur $colon aus einer Reihe von Gründen. Zum einen diese Aufräumfunktion, die du genannt hast, das war vorher einfach nicht möglich, beziehungsweise man konnte es sehr umständlich selbst schreiben. Jetzt geht das. Das andere, vorher war Svelte, die $colon, das war statische Analyse. Jetzt ist es so, dass das Ganze zur Laufzeit getrackt wird. Also $effect, $derived. Das spannt sozusagen zur Laufzeit, da kommen wir Richtung Signals, einen Kontext auf, der sagt, jede Variable, die jetzt synchron innerhalb dieses Kontexts, den ich gerade aufspanne, gelesen wird, ist eine Dependency von mir. Das heißt, das ist jetzt eine Runtime-basierte Reaktivität und keine Reaktivität mehr, die auf statischer Code-Analyse basiert. Das heißt, wenn man vorher irgendwas ausgelagert hat in der Methode, mit zum Beispiel, man hatte irgendwie eine komplexe Berechnung, dann hat man die in eine Funktion ausgelagert und dann hat man gemerkt, hey, diese Methode, die wird nicht mehr zur richtigen Zeit aktualisiert. Bis man merkt so, weil ich habe jetzt nicht mehr an der Stelle, wo das $colon-Konstrukt steht, habe ich nicht mehr alle Variablen, die wichtig sind zum Rerun, aufgezählt. Und dann haben Leute teilweise so Sachen gemacht, dass sie einfach Parameter in die Funktion mit reingetan haben, obwohl die überhaupt nicht benutzt werden in der Funktion oder so weiter. Und das ist jetzt eben, weil das Runtime-basiert ist, auch nicht mehr nötig, weil das Ganze eben zur Laufzeit, egal von wo, gelesen wird. Mhm.
Genau, und das ist wahrscheinlich dann aber auch ein Produkt eures Ansatzes, nicht mehr keine Runtime zu haben, sondern die hat das wahrscheinlich erst möglich gemacht.
Genau, also diese neue Runtime, also ich hatte es ja eingangs erwähnt, die Runtime ist, wir sind jetzt ein bisschen mehr Richtung Runtime gegangen. Das hattest du ja auch kurz erwähnt, wir basieren unter der Haube jetzt auf Signals, so wie das ja momentan eine ganze Reihe von Frameworks machen, die in die Richtung gehen. Ganz kurz, Signals, sozusagen die spannen, also es gibt sogenannte Sources, Source-Signale, die sind die Produzenten und dann gibt es eine Reihe von Consumern und die spannen eben immer so einen Effekt auf, einen Kontext auf und alles an anderen Produzenten, was da drin gelesen wird, das wird dann implizit, ohne dass ich das direkt reinschreiben muss, werden als Consumer sozusagen bemerkt und automatisch auf Änderungen dann subscribed bei diesen Produzenten. Mhm. Und das Ganze ist auch dynamisch. Das heißt, wenn ich jetzt eine If-Bedingung habe und die geht in den einen Branch, dann höre ich nur auf die Produzenten, die in dem einen Branch für mich relevant sind. Aber wenn dann die If-Bedingung in den Else-Branch geht, dann sind ja die Sachen im If-Branch für mich nicht mehr von Relevanz und auf die wird dann auch nicht mehr gehört. Mhm. Also die Consumer können dann sozusagen, die so gucken immer neu pro Ausführung, wer ist hier für mich relevant.
Ja, und einer der Nebeneffekte ist ja, dass man einfach weniger oder dass das Framework sich weniger Arbeit macht, weil nicht mehr sozusagen der Rundumschlag immer durchgegangen wird, sondern das Framework tatsächlich weiß, wo hat sich denn überhaupt was geändert und wo muss ich Updates verarbeiten und wo vielleicht gar nicht.
Genau, also Signals ermöglichen es uns auch, noch feingranularer zu sein, als wir es vorher schon waren. Vorher hat Svelte Template Code so funktioniert. Die ganze Komponente ist mehr oder weniger durchgegangen worden. Und dann wurde geguckt, hat sich diese Variable geupdatet, ist dieser State dirty, ist dieser State dirty und so weiter und so weiter. Um dann zu sehen, okay, das meiste hat sich nicht getan. Okay, an dieser Stelle hat sich was getan, also muss ich nur hier den DOM updaten. Also die DOM-Updates, die waren schon immer feingranular. Aber um rauszufinden, was geupdatet werden musste, muss trotzdem immer die ganze Komponente durchgegangen werden. Und das hat dann vor allen Dingen bei großen Listen dann, sag ich mal, zu Performance-Cliffs geführt, weil dann natürlich bei jeder Änderung eines Elements in der Liste, die ganze Liste und jede Komponente in der Liste durchgegangen wurde, hat sich da was geändert. Und jetzt mit Signals können wir eben wirklich sagen, okay, wir haben ein Signal für einen Eintrag in diesem Item und dann wird auch nur der auf diesen einen Eintrag in dem Item hört, diese eine Komponente da am Ende. Nur die wird benachrichtigt. Mhm.
Verstanden. Genau, ich überlege gerade, was für Runes gab es noch. Also das waren auf jeden Fall schon mal, glaube ich, so sehr prominente.
Also die, ich würde sagen, also wir hatten jetzt $state, wir hatten $derive, wir hatten $effect. Mhm. Es gibt noch ein paar Untervarianten davon, aber das sind eher so, das geht in die Richtung Power-User. Das sozusagen auch so in diesem skaliert nach oben, mehr Anwendungsfälle, wenn du es brauchst. Aber die meisten müssen da gar nicht weiterschauen. Das, was auf jeden Fall noch sehr, sehr wichtig ist, als vierte Rune, ist $props.
Ah ja.
Und $props, das definiert eben die Properties, die eine Komponente erhält, also ihr Public Interface. Mhm. Und syntaktisch läuft das so, dass es sieht aus wie eine Variablendeklaration, und aber mit einem Structuring, also let geschweifte Klammer auf und dann kommt der Property Name 1, Property Name 2 und so weiter, geschweifte Klammer zu ist gleich $props als Methodenaufruf. Und darüber definiere ich mir das Public Interface meiner Variable. Und was das ermöglicht, für TypeScript ist es sehr viel einfacher, gerade wenn es so Richtung Sachen generische Variablen geht, Abhängigkeiten da untereinander zu modellieren. Wenn man irgendwie eine Komponente, die eigentlich nur Sachen durchreicht, macht, dann kann ich einfach die bekannte ...:REST-Methode benutzen. Also auch da, man hat erst das Gefühl, oh, es ist eine Änderung. Ist vielleicht auf den ersten Blick ungewohnt, aber sozusagen je komplexer die Anwendungsfälle werden, desto besser skaliert es damit. Mhm. Und trotzdem, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick dann so wirkt, wie man hat ein bisschen mehr Code, ich glaube, dass es tatsächlich einfacher ist für die Leute, Svelte 5 zu erlernen, als es ist, Svelte 4 zu erlernen, weil mit Svelte 5 und den Runes haben wir sozusagen ein syntaktisches Konstrukt, nämlich diese Funktionen, die mit einem Dollarzeichen beginnen. Und das Ganze ist sehr viel leserlicher. Also wenn ich jetzt nie Svelte-Code vorher gesehen hätte und dann sehe ich let count equals 0, export let irgendwas, Dollar Colon, dann denke ich mir so, was ist das für ein Zeichensalat? Was bedeutet das eigentlich? Und wenn ich dann aber stattdessen sehe $props, $state, $derived, ich glaube, damit kann man sehr viel mehr anfangen. Und es ist auch vom Editor sehr viel einfacher, da Hinweise zu geben, weil man kann ja einfach mit dem Mauszeiger drüber hovern und dann gibt's ein bisschen Hover-Info von wegen, hey, $state, das macht das und das. Also insofern glaube ich, dass das tatsächlich noch zugänglicher geworden ist dadurch. Mhm.
Und ich hatte, glaube ich, auch gelesen, dass dieses @props-rune auch hilfreich ist, wenn man so Prop-Drilling betreiben muss. Weil man einfach, ich vermute mal, weil man eben dann einfach nur dieses @props weiter durchreichen muss und eben nicht genau, die ganzen Einzelteile. Genau, das war dieses
angesprochene, ich kann einfach die normale Destructuring-Syntax nutzen, ich mache dann ...:REST und in diesem ...:REST sind dann alle sonstigen Variablen drin und die kann ich dann alle weiterreichen. Und das ist sozusagen zum Durchreichen sehr einfach. Mhm. Und das vielleicht, ich weiß nicht, Segway Richtung Event-Syntax.
Oh ja, gerne.
Dass man da jetzt auch Events mit weiterreichen kann. Also in Callback-Props können jetzt auch Events drin sein. Das ist eine weitere Neuerung in Svelte, dass wir uns das Event-System angeschaut haben und geguckt haben, okay, was läuft da gut, was läuft da nicht so gut. Und eine Sache, die wir vor allen Dingen von Komponentenautoren gehört haben, ist, dass es sehr schwierig ist, diese Events alle weiterzureichen. Mhm.
Genau, also die bisherige Syntax ist ja on Doppelpunkt und dann Event-Name, also so angelehnt an das, an keine Ahnung, an on-click oder so, dann war das eben on Doppelpunkt-click und mit Svelte 5 heißen die...
Wir haben sie einfach Event-Attributes.
Event-Attributes, genau. Heißen eben wieder so, wie man es eigentlich aus HTML, also aus Inline-Event-Händlern in HTML kennt. Genau, und das hat irgendwie damit zu tun. Ich weiß gar nicht, ist das einfach so eine, geht so eine Schreibweise nicht? Also die, wahrscheinlich die kollidiert dann mit einer Objektnotation oder sowas. Oder ist.
Du meinst jetzt auch einen Doppelpunkt?
Oder? Genau, also was hat euch, also was hat euch gehindert, die Notationen zu behalten? Oder wolltet ihr auch einfach nur quasi mit der Änderung auch ein bisschen zeigen, so hey, hier funktionieren die Dinge einfach anders jetzt.
Also das war auch, würde ich sagen, ein Punkt, aber der viel größere Punkt ist, dass der Doppelpunkt ja kein gültiger Identifier ist. Und das heißt, wenn man jetzt wir gehen Richtung Props, wenn man da jetzt Sachen destructured, dann wäre es ja total nervig, irgendwie die ganze Zeit in Anführungszeichen on, colon, click, Doppelpunkt, on, click oder sowas zu schreiben.
Ja, genau, weil das es kann halt nicht so S ist in einen variablen Namen oder eine Variable destructured werden, weil das ein illegales Zeichen ist sozusagen.
Genau, das ist ein illegales Zeichen und das hat das ganze Handling damit hätte das ja total unergonomisch gemacht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir schmeißen einfach den Doppelpunkt weg, kleines Zeichen weg, große Wirkung und dadurch ist es nun eben möglich zu sagen, okay, damit mit on-click statt on-doppelpunkt-click höre ich jetzt auf ein Event. Und die ganzen Änderungen, die sich daraus ergeben, sind zum einen, dass wir jetzt Create-Event-Dispatcher eigentlich nicht mehr wirklich brauchen. Also zum Hintergrund, weil ja eben on-doppelpunkt-click vorher der Weg war, wie man auf ein DOM-Event hört, wäre es irgendwie komisch gewesen, für Komponenten-Events Callback-Properties zu benutzen. Also man konnte schon immer Callback-Properties benutzen in Svelte, aber das hat kaum jemand gemacht, weil das halt nicht idiomatisch war. Mhm. Jetzt dadurch, dass das Colon beim DOM-Event wegfliegt, brauchen wir auch nicht mehr diese Synchronität, diese Gleichheit mit den Custom-Events. Insofern können wir uns auch von Create-Event-Dispatcher verabschieden, was schön ist, weil Create Event Dispatcher immer so eins der Boilerplate Sachen in Svelte war. Also man muss sich diese Komponente importieren, man muss sie aufrufen, dann kriegt man eine Dispatch-Methode, dann muss man die mit einem String aufrufen und einem Payload und auf der anderen Seite konnte man auf diesen Payload immer nur über das Detail-Property zugreifen, weil es eben Custom im Event ist. Also sehr viel Indirektion und die fliegt jetzt natürlich komplett weg, dadurch, dass wir einfach sagen, nutz Callback-Properties, weil dann du gibst eine Funktion hinein als Property und die rufst du einfach auf. Mhm. Und das heißt auch, weniger Konzepte zu lernen. Also wieder Richtung Svelte 5 ist noch einfacher zu lernen als Svelte 4. Man muss einfach dieses Konzept, hey, es gibt da sowas Separates für Events, das braucht man jetzt einfach nicht mehr.
Ja, okay.
Und das, ich würde sagen, für Komponenten schreiben, also gerade für Komponentenbibliotheken, das Beste daran ist, dadurch, dass Events jetzt Attribute sind, können sie auch gespreadet werden auf das DOM-Element. Das war vorher nicht so möglich, weil vorher musste man eben jedes DOM-Event einzeln mit on, colon und so weiter sich drauf subscriben. Und wenn man ein DOM-Event weiterreichen wollte, dann musste man quasi jedes einzelne angeben. Also man musste sagen, On-Call-Click, On-Call-Keydown und so weiter und so weiter. Musste sie alle angeben. Svelte hat sich sofort auf alles subscribed, egal ob jemand die jemals benutzt hat oder nicht. Und wenn du jetzt eine Komponentenbibliothek benutzt, die gerade das nicht weiterleitet, was du eigentlich brauchst, dann, ja, Pech gehabt. Musst du warten, bis da ein Update kommt. Und jetzt dadurch, durch die Callback-Properties, können wir das Ganze umdrehen. Also man spreadet das drauf und nur die Events, die einen interessieren,
die fischt man sich dann.
Subscribed und der Consumer ist sozusagen in Control von dem, was er haben möchte.
Okay. Alles klar. Also ich glaube, eine Sache habt ihr noch, die so, die eine wesentliche Änderung ist in Svelte 5. Und das sind die Snippets, die im Grunde so quasi Kleinstabschnitte in Templates sind, vielleicht so ein bisschen wie Twig-Makros, ich weiß nicht, ob du die kennst. Also so ein bisschen kommt mir das so vor. Also letztendlich eine Funktion, die man aufruft mit Parametern und die gibt einem dann so einen Teil einer Template zurück. Was ging vorher nicht, dass ihr damit jetzt möglich macht?
Also Snippets schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen ermöglichen sie was, was vorher, sag mal, nur sehr umständlich möglich war. Also vorher war es ja so, man hatte eine Svelte-Komponente und weil Svelte-Komponenten Single-File-Komponenten sind, hat man natürlich immer so ein bisschen, es hat viele Vorteile, Single-File-Components, aber der Nachteil ist, wenn man jetzt irgendwie einen kleinen repetitiven Teil in so einer Komponente hat, dann ist immer die Frage, okay, ist es mir das jetzt wert, das gleich in eine eigene Komponente auszulagern? Will ich das jetzt machen oder nicht? Und dann hat man es vielleicht gemacht und das heißt, man hat ziemlich viele Komponenten in seinem Filesystem rumliegen. Oder man macht es nicht, aber dann hat man irgendwie so duplizierten Code. Snippets, die sind so ein bisschen wie der kleine Bruder von Komponenten. Du kannst damit definieren, Template, Markup, Abschnitte, die du dann immer wieder rendern kannst. Also was du gerade gesagt hast mit Funktionsdeklaration, und Funktionsaufruf, also das kann man sich eigentlich ziemlich genau so auch vorstellen, wie Snippets funktionieren. Ein Snippet ist wie eine Funktionsdeklaration und die gibt ein Stück HTML zurück und dann haben wir dieses Render-Tags und damit kann man diese Funktion aufrufen und sie dann an entsprechenden Stelle ausführen. Genau, das ist die eine Fliege und die andere Fliege ist, dass sich Snippets auch hervorragend als bessere Version von Slots eignen. Also Slots in Svelte ermöglichen es zu sagen, okay, hier ist so ein Platzhalter und die Verwenderkomponente kann an dieser Stelle HTML-Code, das die Verwenderkomponente selbstbestimmt einfügen.
Also zum Beispiel so Tab-Container oder sowas, wo die Tabs befüllt werden oder wahrscheinlich vielleicht auch eine Modal-Komponente, wo der Inhalt ist Models dann genau, so per Slot injected wird.
Klassiker, irgendwie so ein Modal und dann sage ich, hier ist ein Modal und der Content da drin, den ich da reinschreibe, das ist der Content, der gezeigt wird, wenn das Modal geöffnet wird. Und für einfache Anwendungsfälle hat das gut funktioniert. Also wenn man es einfach nur so war, hier, da soll Content rein, aber was ja auch möglich war, ist, dass die Kindkomponente der Elternkomponente sagt, hier hast du Properties, die reiche ich dir nach oben und die kannst du dann wiederum in deinem Template benutzen. So kann man dann zum Beispiel eine generische Listenkomponente erstellen, indem man sagt, okay, ich habe hier so eine Liste und da iteriere ich drüber und für jedes Item in dieser Liste übergebe ich an meine Verwenderkomponente und gebe ihr noch als Property das Item. Und dann kann sie, die Verwenderkomponente, selbst entscheiden, auf welche Art sie dieses Item anzeigen möchte. Einfach nur ein P-Tag oder, weiß ich nicht, ein Image oder was auch immer.
Okay, und da würdest du quasi dann so ein Snippet reingeben und weil das ja eine Funktion ist, die Parameter entgegennimmt, würde die dann sozusagen mit dem Item dann jedes Mal ausgeführt. Die Funktion ist außerhalb definiert, wird reingegeben und so kann beim Iterieren durch die Items die äußere Komponente entscheiden, wie genau sich das dann manifestiert.
Genau, also die äußere Komponente würde ein Snippet reingeben. Das Snippet ist Teil der Properties, also dadurch haben wir eben diesen schönen Zielzustand erreicht, wo eben die komplette Public API einer Svelte-Komponente komplett über $props definiert ist. Da sind die Properties drin, da sind die Callback-Properties, also Events drin, und da sind auch die Snippets drin, die man rendert. Und dadurch ist es nicht mehr so ein Rumsuchen, hat er jetzt Create Event Dispatcher hier, hat er irgendwo Slots hier, sondern ich gucke da oben rein und dann sehe ich, okay, das ist die Public API meiner Komponente. Und die Snippets sind halt einfach weshalb es eine bessere Variante zu den Slots ist, dass die Snippets sehr viel klarer machen, was kommt rein in die Snippets und wie rendere ich das. Also bei Slots war die Syntax da sehr verwirrend. Also wir hatten da diese let:Direktive und das war die einzige Direktive, die etwas aus der Komponente rausholt. Mhm. Alle anderen Direktiven, die haben irgendwie immer was in DOM-Elemente oder Komponenten reingegeben, aber let hat plötzlich was rausgeholt. Und dann konnte man da auch ein Aliasing machen, also man sagt let Doppelpunkt, der Name, wie ihn die Kindkomponente bestimmt, ist gleich und dann in geschweiften Klammern den Alias, den man gerne hätte. Und dann war immer so die Frage, so, was ist der Alias, was ist der richtige Name? Also das war schon mal sehr verwirrend und dann war auch sehr verwirrend, was jetzt im Scope ist, weil ich konnte diese let-Direktive auf der Komponente selbst bestimmen, aber innerhalb der Komponente dann, in ihrem Content, konnte ich ja dann auch noch Named Slots machen. Also man konnte ja mehr als einen Slot haben. Und dann konnte es so aussehen, als könnte ich die Property des Default Slots innerhalb eines Named Slots verwenden. Was aber überhaupt nicht, also das sah zwar so aus im Code, aber syntaktisch war das, also at Runtime hat es überhaupt keinen Sinn gemacht und dann gab es einen Fehler. Und all diese komischen Syntax-Quirks und so, das sozusagen erschlägt Snippet komplett, weil es eben sehr viel klarer ist. Das ist die Definition, das kommt rein, das ist in seinem Scope. Mhm.
Und die andere Version der Snippets, die du vorhin erwähnt hattest, also mit dem, das sind so die kleinen Geschwister der Komponenten, ich denke mal, das ist ja auch insofern dann ein Vorteil, als dass, du hast ja gesagt, jede Komponente ist ja so eine Single-File-Component, aber das ist ja dann manchmal eben für so wiederverwendbare Snippets Overkill, weil man will ja eigentlich nur den Markup-Teil haben und dann braucht man im Grunde gar nicht so das ganze Setup von einer ausgewachsenen Komponente, die dann theoretisch auch noch Scripting hätte und Styles und so, weil, ja.
Genau, also ein Snippet hat keinen Script-Tag, es hat keinen eigenen Style, sondern es ist sozusagen, es erbt den Scope, in dem es definiert ist, so wie wenn ich eine Funktion innerhalb von einer Funktion in JavaScript deklariere. Und es erbt eben auch den Style, der in der Komponente selbst definiert ist. Es ist, wie gesagt, der kleine Bruder von der großen Komponente.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Dann wäre jetzt die Frage, also ich glaube, das sind so wirklich die prominenten Änderungen. Also unter der Haube werdet ihr natürlich wahrscheinlich alles auf links gedreht haben. Aber so das, was Entwickler oder wo die Entwicklerinnen so Berührungspunkte mit haben, das sind im Grunde diese drei Aspekte, die wir genannt haben, also Runes und die neue Art der Events und eben Snippets, oder? Haben wir noch was vergessen?
Nee, das ist es soweit, würde ich sagen. Mhm. Als Goodie für alle, die TypeScript nutzen, was wir auch neu dabei haben, das ist sozusagen keine Syntaxänderung, sondern eine Erweiterung. Man kann jetzt TypeScript auch im Template-Code einer Komponente benutzen. Also bisher war es ja so, lang equals TS hat man an sein Script-Tag geschrieben und dann konnte man innerhalb seines Script-Tags TypeScript schreiben, aber eben nur innerhalb des Script-Tags. Wenn man das jetzt macht in Svelte 5, dann kann man auch TypeScript im Template benutzen. Das war vorher nicht möglich.
Okay. Genau, dann wäre meine nächste Frage, wahrscheinlich eine Frage, die dann viele Hörerinnen auch beschäftigt, wenn ich jetzt also ich glaube, von Svelte 3 auf Svelte 4 abzugehen, war relativ easy, meine ich, oder? War das so? glaube schon, ja, oder?
Das war sehr einfach. Also die Liste von Breaking Changes hat sich zwar, also sie hat sich länger gelesen, als sie tatsächlich waren, weil wir haben natürlich einfach so alles Mögliche aufgelistet, aber wahrscheinlich sind die wenigsten Apps in alle davon reingerannt. Und wir haben auch ein Migrationsskript zur Verfügung gestellt, was einiges davon automatisch einem abgenommen hat.
Du meinst jetzt von 3 auf 4 oder ist das jetzt schon
von 3 auf 4?
Ja. Und genau, die Frage wäre jetzt, es klingt ja so, dass als ob man schon das ein oder andere umschreiben müsste, wenn man von 4 auf 5 wechselt. Habt ihr da Tooling oder so, das einem da auch irgendwie die Migration erleichtert? Oder habt ihr sowas wie sozusagen Polyfills, die das quasi das Alte dann sozusagen polyfillen noch, damit das im Neuen funktioniert? Wie ist da euer Ansatz? Ihr ruft ja auch aktiv dazu auf, jetzt schon rumzutesten und zu machen, oder?
Genau, also Beta-Testen ist sehr willkommen. Es gibt auch viele mutige Community-Mitglieder, die das machen. Mhm. Und denen sind wir auch sehr dankbar. Also es sind wirklich sehr viele Reports und insofern glaube ich wirklich der Feinschliff. Es sind wirklich mittlerweile Reports, die schon Richtung Edge-Cases gehen und insofern, das macht mich auch sehr zuversichtlich dafür, dass der 5.0-Release dann sehr rund läuft. Mhm. Genau, bezüglich Migration, wir haben wirklich sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, das Ganze so rückwärtskompatibel wie möglich zu gestalten. Wir möchten nicht in so eine Situation kommen, wo die Leute ewig warten müssen auf all ihre Dependencies, bis sie endlich auf Version 5 upgraden können. Weil das eine ist ja, okay, ich habe meinen eigenen Code unter Kontrolle und den upgrade ich vielleicht schneller oder weniger schnell. Aber dann habe ich ja Dependencies und wenn die noch auf Svelte 4 sind, muss ich vielleicht warten, bis die auf 5 sind. Deswegen haben wir wirklich, wir haben unsere komplette Svelte 4 Test Suite genommen und die läuft zu 100% durch. Also wir haben größten Wert darauf gelegt, dass die Svelte 4 Syntax in der Svelte 5 Runtime läuft.
Mhm. Okay.
Das heißt, wenn jetzt deine Anwendung oder deine Komponentenbibliotheken nicht in Svelte/internal reingehen, was leider ein paar machen, die werden ein Problem haben, aber alle, die brav waren, in Anführungszeichen, die sollten ohne Probleme upgraden können. Also wer SvelteKit zum Beispiel benutzt, da kann es gut sein, dass man einfach nur die Version auf 5 hochzieht und sonst muss man gar nichts tun und es läuft einfach weiter. Mhm. Also das war uns wirklich sehr wichtig, dass die Svelte 4 Syntax auch in 5 funktioniert, damit eben so viele Leute wie möglich, so schnell wie möglich auf 5 upgraden, damit wir da nicht zu viele Leute verlieren auf der Strecke. Ja. Es gibt auch, ich sag mal, zwei gute Gründe zu upgraden. Das eine ist, dass das Ganze nochmal einen Tick schneller wird. Also Svelte 5 ist nochmal schneller als Svelte 4. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, gerade bei so Sachen wie man hat eine große Liste und man aktualisiert nur ein Item in der Liste. Solche Sachen sind wesentlich schneller in Svelte 5. Das andere ist, die habe ich auch eingangs erwähnt, die Bundle Size. Das heißt, so ab einer Handvoll von Komponenten ist die Bundle Size von der Svelte 5 Applikation kleiner. Also wir hatten zum Beispiel einen Maintainer, der hat es mal in einem Kundenprojekt ausprobiert, der ist dann auf Svelte 5 gegangen. Der hat auch nur die Version hochgezählt, sonst musste er nichts tun. Und er hat dann gesehen, dass die Bundle Size um 30% runtergegangen ist. Einfach nur durchs Upgraden. Genau. Insofern, ja. Und wenn man das dann getan hat, zum einen natürlich, macht ein GitHub-Issue auf bei eurer Komponentenbibliothek, dass sie gefälligst auf die Svelte 5 Syntax upgraden soll, um dann noch mehr Speed Gains und so weiter rauszukriegen. Und zum anderen natürlich die eigene Komponente upgraden. Und damit das Ganze nicht zu einer Fleißarbeit wird, geben wir dafür auch ein Migrationsskript, werden wir bereitstellen. Man kann das auch jetzt schon ausprobieren. Wir haben ja unter svelte-5-preview.vercel.app haben wir schon eine Preview laufen. Und da kann man auch in einem Playground rumspielen. Da kann man also auch Svelte 4 Syntax reinpasten und sehen, okay, das funktioniert weiterhin. Und dann gibt es ja so einen kleinen Migrate-Button. Dann kann man draufdrücken und dann wird einem automatisch die Komponente in die Svelte 5 Syntax übersetzt. Cool. Also da wird dann die Properties Export Let wird zu $props, $:, wird zu derived oder effect, je nachdem, was da rausgefunden wird. Bei Events wird der Doppelpunkt weggehauen und so weiter. Mhm. Es kann natürlich nicht alles korrekt geupgradet werden und manche Sachen müssen dann auch händisch getan werden, weil es, ich sag mal, nicht ganz klar ist, wie das ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein mit on, colon, irgendwas auf eine Komponenten-Event hört, dann werden wir das nicht automatisch zu on, Doppelpunkt weg machen, weil wir wissen ja nicht, wenn die Komponente jetzt von Node-Modules kommt, dann werden die ja auf der Seite noch nicht von Create Event Dispatcher weg sein. Also wäre das keine sichere Migration. Das heißt, ein paar Sachen müssen händisch gemacht werden und es gibt auch kleine Runtime-Unterschiede. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, dass $derive, $effect jetzt keine statische Analyse für die Abhängigkeiten mehr macht, sondern das zur Laufzeit passiert. Das heißt, unter Umständen könnte da eine Änderung im Verhalten sein. Deswegen muss man sozusagen dann auch da nochmal einen kleinen Doppelcheck machen. Okay, passt das alles? Aber ich, sozusagen der lästige Teil der Migration, der kann einem dadurch komplett abgenommen werden. Mhm. Und für die meisten Komponenten funktioniert das dann auch, ohne dass man danach noch was anpassen muss. Also ich habe es zum Beispiel mal dann testweise das Skript durchlaufen lassen auf der Preview-Site, die noch in Svelte 4 Syntax geschrieben ist. Und dann habe ich es komplett durchlaufen lassen und ich musste keine Anpassung machen. Das war alles korrekt.
Das hört sich auch gut an. Das ist cool. Ja. Ja, weil das ist ja so immer so der Horror, dieses Upgraden auf neue Major Releases. Das ist ja wirklich so the worst immer an Arbeit, weil irgendwie geht einfach nur alles kaputt. Es ist viel Fleißarbeit und einfach nur frustrierend, wenn man einem das da leichter.
12.5 ist der Sprung natürlich besonders groß und insofern wollen wir da wirklich so viel wie möglich investieren, dass die Leute dabei bleiben, dass sie eine gute Upgrade-Experience haben.
Ja.
Und dass es da eben kein Split gibt, dass irgendwie ein Drittel der Community einfach auf 4 stehen bleibt, weil es einfach nicht möglich ist, auf 5 zu upgraden.
Ja. Ja, dass die sozusagen das nicht mehr mitgehen und zurückbleiben, ne? Ja, genau. Wir haben ja schon gesagt, ihr seid in Release-Candidate-Status. Ihr ermutigt die Leute schon alles möglich auszuprobieren mit der neuesten Version, Rückmeldungen zu geben. Und du hast es ja angedeutet, dass das finale Release wird dann stattfinden, wenn eben diese Feedbacks, diese Fehlermeldungen, Rückmeldungen, wenn die eben abebben oder wenn sie wahrscheinlich einfach so dermaßen edgy sind, dass man sagen kann, okay, so, ja, de facto ist das noch ein Fehler, aber den hast wirklich nur noch du, so.
So ungefähr, ja. Mhm. Also der Hauptaugenmerk, es gibt zwei Sachen, die jetzt noch drin sind. Das eine ist Bugfixing, und dann so ein bisschen auch gucken, okay, kann man hier ein bisschen noch die Bundle-Size verkleinern, kann man vielleicht hier noch ein bisschen was performanter machen.
Aber das sind ja theoretisch auch Dinge.
Das kann man tatsächlich auch danach machen.
Ja.
Genau. Das ist sozusagen so, wenn man gerade dran vorbeikommt.
Ja.
Der andere, fast größere Teil ist jetzt die Dokumentation noch zu schreiben, weil wir haben diese Preview-Site, die ich eben erwähnt habe. Da gibt es auch schon Dokumentation, aber die offizielle Seite svelte.dev, die ist natürlich noch mit Svelte 4 Syntax und wir haben ja auch ein schönes interaktives Tutorial auf learn.svelte.dev und das ist ja auch auf der Svelte 4 Syntax basierend. Und das muss sich natürlich ändern bis zum Release. Also wir müssen eine 5er Version davon kreieren. Wir müssen trotzdem gleichzeitig natürlich dafür sorgen, dass die Svelte 4 Syntax auf der Seite über Nacht nicht einfach verschwindet, also die muss trotzdem noch irgendwo auftauchen und all diese Sachen, die Seiten entsprechend anpassen, die Dokumentation final schreiben, das Tutorial aktualisieren, das sind alles Sachen, die gerade unsere Aufmerksamkeit erfordern und das ist, würde ich sagen, das, was noch am ehesten zwischen uns und dem 5.0er Release steht.
Okay, ja. Ja, macht Sinn. Macht ihr das denn alles oder habt ihr da auch Leute, die auf Dokumentationsschreiben wiederum so spezialisiert sind?
Wir machen es größtenteils selbst. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Leute gibt, die auf Dokumentationen spezialisiert sozusagen mitmachen. Ist tatsächlich so ein Ding, das mir schon länger so ein Anliegen ist. Ich hatte einfach nur noch keine Zeit, sozusagen darüber zu reflektieren und mit dem Maintainer-Team drüber mehr zu reden, dass es super wäre, wenn wir Richtung Dokumentation, glaube ich, dass es da noch Potenzial in der Community gibt, dass da bestimmt noch einige Leute sind, die sagen, ey, Dokumentation, das geht mir leicht von der Hand, ich schreibe gerne übers Welt, aber sozusagen am Framework selbst, das interessiert mich nicht oder das ist mir zu kompliziert. Und ich glaube, dass wir da noch einen ungeborgenen Schatz haben, den wir heben müssen.
Ja, es gibt ja wirklich Leute, die das wirklich sozusagen die Rolle gerne, also
richtig,
als Spezialisten in Teams übernehmen. Und es gibt ja, glaube ich, sogar eine eigene Konferenz für diese Branche. Also ich weiß nicht mehr, ob die einfach nur Docs hieß, aber tatsächlich treffen die sich da und tauschen sich aus eben über ihr Metier. Das ist schon cool.
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall was da. Da können wir noch mehr machen. Langfristig, das ist eher so ein mittellangfristiges Ding. Jetzt kurzfristig wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Wir machen den Aufschlag und dann, sobald das Ganze dann public ist, dann kann sich auch die Community beteiligen und die Seiten vervollständigen und so weiter. Aber ja, also langfristig wäre meine Wunschvorstellung auf jeden Fall, dass wir da ein paar Leute haben, die da mit Herzblut sich dediziert darum kümmern. Mhm.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ist ja auch so, dass man als Entwicklerin nicht unbedingt immer so der größte Dokumentationsheld, Heldin ist oder auch einfach, dass einem einfach nicht so liegt oder
ist natürlich immer so. Ja, jeder hat also seine Schwerpunkte.
Ja, genau.
Also man ist als Vollzeit-Maintainer eines Open-Source-Projekts auf jeden Fall so ein bisschen, man macht alles irgendwie, man ist am Issue-Triaging, man ist in Discussions und beantwortet Fragen, man macht Design-Work, man fixt Bugs, man schreibt Dokumentation, also das ist wirklich ein sehr, sehr weitläufiges Gebiet. Aber klar, jeder hat da so seine Schwerpunkte und es gibt bestimmt einige Leute da draußen, deren Schwerpunkt Dokumentation ist und wo ich mich freuen würde, wenn wir denen mehr Möglichkeiten bieten, sich aktiv bei uns zu beteiligen. Mhm.
Dann würde ich sagen, er geht auch einen Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen. Vielleicht ist das ja was euch total liegt. Und genau, dann so könnt ihr dann ins Svelte-Projekt ein wenig hineinrutschen sozusagen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, cool. Dann wäre meine abschließende Frage eigentlich nur, wenn ihr das Release raus habt, was möchtet ihr danach machen? Möchtet ihr dann noch ganz viel Code golfen und den Code noch feintunen und schneller machen und so ganz entspannt vor euch hin optimieren? Oder macht ihr Urlaub oder habt ihr danach auch schon wieder große Pläne und Svelte 5 war eigentlich nur sozusagen das Fundament, das ihr bauen musstet, um den nächsten Plan in Aktion zu bringen?
Also Svelte 5 ist auf jeden Fall, würde ich sagen, der Beginn einer neuen Ära in Svelte. Und wir haben einiges an Sachen, die wir dann gerne darauf aufsetzend machen würden, die dadurch erst, sage ich mal, möglich werden. Ein Teil zum Beispiel ist Error Boundaries, was es momentan einfach so nicht gibt in Svelte. Dass man also sagen kann, okay, wenn dieser Teil des Komponentenbaums, wenn da irgendwie ein Fehler drin passiert, dann kann ich sagen, dann ist nicht einfach die ganze App im Arsch, sondern ich kann
dann zerbröselt dann da nur die Ecke.
Nur die Ecke ist dann. Dann gibt es irgendwie ein Fallback oder was zu sehen. Hier probier es nochmal und so weiter. Und das ist was zum Beispiel, das war in der alten Architektur nur schwer bis unmöglich zu erreichen. Jetzt in der neuen ist das sehr viel einfacher möglich. Das ist so ein Beispiel von vielen. Wir wollen natürlich auch, dass wir die neuen Möglichkeiten, die Runes in SvelteKit, unserem Meta-Framework, was auf Svelte aufsetzt und Data Loading, Routing und so weiter bietet, dass das auch profitiert von Svelte 5.
Das pflegt ihr aber nicht, oder?
Das pflegen wir doch.
Das pflegt ihr auch, okay. Mhm.
Ja, das kommt alles aus einer Hand, sozusagen. Und das, also SvelteKit 2, also momentan sind wir in Version 2, das wird Svelte 5 von Tag 1 an unterstützen. Und dann wollen wir in meiner Version zum Beispiel Features reinbauen, die kann man dann nur nutzen, wenn man auch Svelte 5 benutzt. Und wahrscheinlich werden wir dann in SvelteKit 3 Version 5 voraussetzen. Ja, also aber wie gesagt, das geht dann alles schon wirklich so in Zukunftsmusik und grobere Pläne. Ja, direkt danach werden wir erstmal so ein bisschen Low-Hanging Fruit machen. Das wird bestimmt auch nochmal einiges an weiteren Bugs vielleicht auf uns hier niederprasseln. Ich hoffe mal nicht. Ja, und Code Golfing, Performance Fine Tuning, das wird auf jeden Fall auch Teil davon sein. Ja,
ja, cool.
Und zu guter Letzt, Urlaubsplanung ist auf jeden Fall auch, würde ich sagen, Teil davon. Es kommen jetzt die warmen Sommermonate.
Ja, das passt gut zusammen, ne?
Genau, das passt ganz gut zusammen.
Ja, ja, das habt ihr euch ja dann auch verdient. Wie lange habt ihr jetzt an der Version 5 gearbeitet? Schon richtig lange, oder?
Also, wir haben, würde ich sagen, vor ziemlich genau einem Jahr angefangen mit dem Brainstorming. Dann haben wir so Juni, Juli haben wir, also ja, so Juli, würde ich sagen, haben wir uns festgelegt und dann haben wir angefangen, den Code zu schreiben. Also wir sind jetzt wahrscheinlich seit fast 10 Monaten dabei, wirklich sozusagen in Svelte 5 zu schreiben. Genau.
Das heißt also, ihr habt euch den Urlaub redlich verdient.
Wir haben auch vorher schon einen Urlaub gemacht, also so ist es ja
nicht. Nein, das war natürlich nicht.
Ja. Also 10 Monate ohne, das wäre ein bisschen hart geworden.
Ja, ja, genau. Weihnachten durchgecodet, Silvester durchgecodet. Ja.
Genau.
Ja, prima. Das war sehr erhellend. Vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat, dass du vorbeigeschaut hast.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Die Hörerinnen und Hörer haben es auch vielleicht zwischendurch mitbekommen. Der Simon hatte mal ein bisschen Frosch im Hals stecken, leider. Aber wir hoffen, dass wir das gut gemanagt haben auch. Genau. Wenn ihr Feedback habt, schickt es gerne an uns oder an den Simon. Deine Handles, deine Kontaktdaten werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Meldet euch beim Simon oder bei seinen Teamkollegen auch gerne, wenn ihr Interesse bekommen habt, mit zu dokumentieren. Genau, und wenn ihr generell Feedback habt, dann schickt es auch gerne in unsere Richtung. Wir sind auf X, auf Mastodon und ihr findet uns natürlich auch im Slack, alles auf unserer Webseite. Dann vielen Dank, Simon. Liebe Grüße, schönen Abend.
Ebenso.
Und den Hörerinnen und Hörern danke fürs Zuhören. Tschüss.